Wir gehen ins Ohr, dein Podcast der Lebenshilfe Herford.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie herzlich zu unserer 15. Podcast-Folge der Lebenshilfe Herford begrüßen. Heute möchten wir über das Haus Holtkamp etwas erzählen, sowie über die Themen Inklusion und Teilhabe sprechen. Mein Name ist Marc Turek und mit dabei habe ich heute Lena Greife und Andrew von Ross. Lena, möchtest du einmal dich kurz persönlich vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Lena. Ich bin seit 2020 im Haus Holtkamp tätig. Damals bin ich durch ein freiwilliges soziales Jahr dahin gekommen, habe dann auch meine Ausbildung gemacht und bin seit letztem Jahr im Sommer als Heilerziehungspflegerin dort angestellt.
Hallo, ich bin Andrew. Ich bin seit 2,5 Jahren jetzt im Holtkamp tätig, habe vorher eine etwas krumme Biografie gehabt. Also ich bin ausgebildeter Krankenpfleger und war dann lange Jahre als Historiker, speziell jetzt als Althistoriker, an der Uni tätig, bevor ich dann aus logistischen Gründen sozusagen zur Lebenshilfe übergewechselt bin und dort im Holtkamp angefangen habe.
Ja, mein Name ist Marc Turek und ich bin Diplompädagoge und leite das Haus Holtkamp jetzt seit fast 20 Jahren. Das Haus Holtkamp ist eine Wohneinrichtung in Hiddenhausen, eine Wohneinrichtung der besonderen Wohnform. Dort leben 30 Menschen mit Behinderungen und wir werden bald noch einen weiteren Platz bekommen. Das ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Der wird spätestens im Sommer fertig sein, denke ich. Ganz genau kann man das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sprechen wir doch mal kurz über unseren Arbeitsalltag. Wir haben ja unterschiedliche Bereiche, in denen wir arbeiten. Ich fange einfach mal mit mir an. Als Hausleitung, also das Besondere ist, jeder Tag ist nie gleich. Und zwar als Leitung ist man zuständig für die Gewährleistung der reibungslosen Abläufe im Wohnheim. Ich führe viele Gespräche jeden Tag. Ich habe viele administrative Aufgaben mittlerweile, die immer mehr werden. Jeden Tag führe ich Gespräche mit Bewohnern, mit Mitarbeitenden, mit der Verwaltung, mit Angehörigen, aber auch mit anderen Anspruchsgruppen. Und insofern ist jeder Tag immer ein bisschen anders, auch von den Dingen, die mich dann jeden Tag erwarten. Und das macht es halt unwahrscheinlich abwechslungsreich. Dazu kommen auch pädagogische Aufgaben oder Herausforderungen, denen ich mich dann stellen muss. Und das macht das alles unwahrscheinlich vielfältig. Es gibt nie Stillstand. Ich hätte auch nie gedacht, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, dass wir heute hier diesen Podcast machen. Auch das ist ja Teil unserer Arbeit geworden. Und ja, das finde ich alles sehr spannend. Lena und Andrew, wie sieht denn euer Arbeitsalltag eigentlich aus?
Ja, Andrew und ich arbeiten beide in der gleichen Gruppe. Und es haben sich jetzt ja auch schon einige Häuser vorgestellt. Man kann eigentlich sagen, dass es recht ähnliche Abläufe gibt wie in den gleichen Häusern. In Wochentagen gehen die Menschen bei uns arbeiten, meistens in der Werkstatt. Und anschließend kommen sie halt zurück. Und wir begleiten sie einfach in ihrem Alltag. Allerdings haben wir uns jetzt gedacht, da der Ablauf schon recht bekannt ist, dass vielleicht eher auf unsere allgemeinen Ziele geschaut werden soll, was wir mit unserer Arbeit mit den Menschen erreichen wollen. Und da ist eigentlich der wesentliche Punkt, den wir haben, dass wir den Teilhabeplan der Menschen mit ihnen umsetzen wollen. Das heißt, man schaut, in welchen Bereichen brauchen die Menschen Unterstützung und Hilfe durch ihre Behinderung. Also individuelle Hilfebedarfe heißt es bei uns. Und da wird dann auch gleichzeitig geschaut, welche Leistungen wir von unserem Kostenträger bekommen dafür. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Da wird zum Beispiel der Personalschlüssel drauf ausgerichtet. Da wird die soziale Teilhabe, individuelle Förderungsmaßnahmen und alles. Das wird alles in diesem Teilhabeplan beschlossen. Und das ist quasi auch der Mittelpunkt unserer Arbeit. Vielleicht kannst du, Andrew, da noch ein bisschen genauer was zu sagen, wie du das wirklich im Alltag machst oder wie das bei dir aussieht.
Ja, wir haben es ja mit 8 Mieterinnen und Mietern zu tun bei uns in der Gruppe, für die wir vor allen Dingen zuständig sind, denen zu assistieren. Ja, bei der Alltagsbewältigung, aber du hast ja gesagt, wir haben diesen Teilhabeplan. Es gibt sozusagen übergeordnete Ziele. Also wir sollen dabei assistieren, ein möglichst selbstbestimmtes Leben und ein möglichst gelingendes Leben, kann man so allgemein sagen, zu ermöglichen. Und das geht eben nur durch eine Verankerung, sozusagen durch eine Einbettung in die größere gesamtgesellschaftlichen Prozesse, kann man so sagen. Und das merkt man nicht zu jeder Sekunde unseres Alltags. Oftmals arbeiten wir an den Vorbedingungen dafür. Die können sich auf pädagogischer Ebene können die sich abspielen. Also dass wir ermöglichen, überhaupt in Situationen zu kommen, in denen man wirksam Teilhabe ausüben kann. Oder eben, dass wir die Umwelt so gestalten, dass Leute, die eine Beeinträchtigung haben, dass sie die leichter bewältigen können, dass ihnen die Hürden zum Beispiel abgebaut werden, die berühmten Barrieren, von denen wir heute bestimmt noch häufiger sprechen werden.
Ja, genau, der Teilhabebegriff. Also Teilhabe bezieht sich ja auf die Möglichkeit von Menschen, in verschiedenen Lebensbereichen aktiv zu sein. Und das findet ja auch auf verschiedenen Ebenen statt. Also ich habe mal geschaut, also es gibt ja soziale Teilhabe, es gibt kulturelle Teilhabe, es gibt ökonomische Teilhabe, es gibt politische Teilhabe, Bildungsteilhabe, digitale Teilhabe oder gesundheitliche Teilhabe. Und zu allen Aspekten, die ich gerade aufgeführt habe, arbeiten wir mit den Menschen, die dort leben. Das Erste, wenn wir jetzt mal Beispiele suchen, damit der Zuhörer sich das vorstellen kann, das ist ja sehr speziell, was wir alles hier erzählen, so von den Begrifflichkeiten. Also wenn wir überlegen, soziale Teilhabe kann ja zum Beispiel sein, die ganzen Freizeitaktivitäten, die wir machen. Was machen? Was hat denn da eigentlich so stattgefunden, so in den letzten Wochen?
Also das können tatsächlich zum Teil ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel, man geht mal ins Kino und schaut sich einen Film an. Oder jetzt war ja auch gerade die Weihnachtszeit erst vorbei. Dann besucht man einen Weihnachtsmarkt. Man kann aber auch in der Einrichtung basteln, Plätzchen backen. Schon als kleinen Teil, aber auch größere Aktionen, die dann vielleicht ein bisschen längere Organisation gebrauchen. Zum Beispiel war er nur letztens mit anderen Mitarbeitern und mit anderen Gruppen im Flickflack. Oder ich habe einen Theaterbesuch organisiert, den wir im Dezember durchgeführt haben. Ja, das sind, glaube ich, so die typischen Sachen, die wir machen.
Ja, genau, Musicalbesuche, aber auch relativ profan wirkende Dinge wie zum Arzt zu fahren oder so. Also es ist uns schon wichtig, dass wir darauf achten, dass die Aktivitäten, die wir anbieten, dass die so eine gewisse Qualität, kann man sagen, haben. Also es genügt nicht einfach nur für die Sichtbarkeit zu sorgen, von der häufig gesprochen wird. Die ist zwar auch wichtig, aber du hast schon angesprochen, Teilhabe hat ganz viele Dimensionen. Ja. Die hat politische Dimension, die hat eine wirtschaftliche Dimension. Und manchmal habe ich den Eindruck, wird Teilhabe auch von Kostenträgern gerne so aufs Wirtschaftliche reduziert. Hauptsache, Betroffene fahren zur Werkstatt. Aber es gibt hier noch viel mehr Aspekte und das ist uns schon wichtig, das mit abzudecken. Also, dass eine Unternehmung etwa Qualität hat, dass zum Beispiel die Leute individuell sichtbar sind. Nicht als Gruppe von Behinderten, sondern eben als einzelne Menschen mit einzelnen Ansprüchen, mit einzelnen Potenzialen, die ganz unterschiedlich wirksam sein können im öffentlichen Raum. Solche Dinge. Und da können sich die einzelnen Aspekte können sich auch gegenseitig unterstützen. Also, wenn man jetzt etwa abends unterwegs ist, etwa zum Billardspielen fährt oder sowas, dann kann man körperlich aktiv werden und kann darüber dann zum Beispiel Kommunikation mit anderen Besuchern aufbauen. So kann man sagen, dass sich die einzelnen Aspekte so ein bisschen unterstützen können, aber auch manchmal im Weg stehen können. Das ist, das macht's komplex, aber auch immer wieder neu und spannend, wenn wir solche Unternehmungen machen.
Da fällt mir ein, also ein Teil von Teilhabe oder auch Inklusion, wir kommen ja gleich noch zu dem Inklusionsbegriff, das ist ja die Selbstbestimmung. Und Teilhabe ist auch, mir fällt ein, wir haben einen Bewohner, der ist neu eingezogen vor mehreren Wochen, der möchte gerne lernen, wie man Bus fährt, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn ein Training jetzt angesetzt wird und er dann befähigt wird, also selbstständig mit dem Bus zu fahren, also lernen, den Fahrplan zu lesen, dann sich ein Ticket zu kaufen und dann in die Stadt zu fahren damit. Das ist dann auch ein Teil Selbstbestimmung und auch Teilhabe am Leben, weil wir befähigen die Menschen dann, selbstständig zu agieren. Das kann sein, sich zu äußern oder sich ein Programm auszusuchen aus einem Freizeitgestaltungsprogramm, was da liegt und sagen, Mensch, das oder das würde ich gerne machen. Oder aber auch bis dahin, dass wir ein Busfahrtraining anbieten und dann diejenige alleine entscheidet, ich fahre heute Nachmittag in die Stadt und möchte da mal einen Kaffee trinken.
Ja, ich glaube, da sind auch gerade, oder das Beispiel zeigt ganz klar diese individuellen Bedürfnisse und Wünsche, die auch ganz wichtig bei unserer Arbeit sind, dass jeder Mensch eine andere Idee von seinem Leben hat und auch andere Ziele verfolgt. Und das sind, glaube ich, auch Sachen, die gerade im Gruppenalltag manchmal auch echt schwierig sind durchzusetzen, weil wir einfach auch 8 Klienten gleichzeitig betreuen und wir uns auch nicht in 5 Teile teilen können, damit jeder gerade seinen Wunsch nachgehen kann, sondern alles, sondern da ist auch viel, was über Kommunikation laufen muss, was durch Kompromisse laufen muss, dass man wirklich in Austausch mit den Menschen geht und auch sagt, okay, jetzt hat gerade Person XY diesen Wunsch geäußert und möchte gerne in diese Richtung sich auch weiterentwickeln, wie zum Beispiel unser neuer Bewohner, der dieses Busfahrtraining machen möchte, was natürlich auch wieder Personalressourcen an sich zieht, dass das alles entwickelt werden muss. Und da muss man natürlich auch schauen, wie man das alles bei uns im Gruppenalltag unter einen Hut bekommt, dass jeder seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und keiner hinten rüberfällt. Ich denke, das ist ein ganz großer und auch schwieriger Punkt, den wir eigentlich jeden Tag immer wieder erleben.
Ich finde das ein interessantes Beispiel. Also einmal, weil, natürlich, das schon gesagt, die Kompetenz, die man erwirbt und die Teilhabe, die in einem Bereich erworben wird, die kann dann, da kann man dann sozusagen anschließen, durch höhere Mobilität sind mehr Möglichkeiten dann wieder gegeben. Aber auch, weil diese Selbstbestimmung, die dahinter steckt, da kommt jemand und hat schon diese Idee, dass es dabei nicht stehen bleibt, sondern ich glaube, Selbstbestimmung, diese Autonomie, die ist auch etwas, was sich entwickelt. Das passiert bei, ich glaube, bei allen Menschen im Laufe ihres Lebens. Und da müssen wir auch bei der Arbeit sehr aufmerksam sein, dass wir nicht einfach davon ausgehen, manche Menschen sind selbstbestimmter und haben mehr eigene Vorstellungen, andere weniger. Und dabei bleiben wir stehen, dass wir die sozusagen versuchen zu ermöglichen, die Umsetzung zu ermöglichen, sondern auch, dass wir das Entstehen von Selbstbestimmung mit begleiten und dass wir das ermöglichen. Also dieses Busverdrängen, das wird, da gehe ich fest von aus, das wird dazu führen, wenn das erfolgreich ist, kann es dazu führen, dass neue Wünsche auch dabei zutage treten. Und mehr Möglichkeiten die schaffen ja auch mehr Auswahlmöglichkeiten. Und dann haben wir wieder eine Selbstbestimmung, die vorher gar nicht da war. Und das finde ich gerade bei einigen der Bewohnerinnen und Bewohner, denen wir assistieren, da ist es, also wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, dass je nach unserer Reaktion auf die Wünsche, die sie haben, dass sozusagen ein Bewusstwerden von Selbstbestimmung und von dieser Autonomie, dass man das durchaus beobachten kann. Mhm. Also die stehen da nicht einfach mit Wünschen vor uns, sondern das wächst und das verändert sich im Laufe der Zeit. Und da kann man, glaube ich, durch unsere Arbeit auch wirksam mit assistieren, dass das wächst.
Das ist vielleicht auch so ein Aspekt, wo man dann auch an Grenzen kommen kann.
Ja.
Weil wenn die Wünsche dann irgendwann zu unrealistisch werden, vielleicht?
Ja, da ist wieder die Frage, wer entscheidet, wann ist ein Wunsch unrealistisch? Mhm. Das sind dann, glaube ich, eher auch wieder die Strukturen, die einfach im Moment herrschen, die den Wunsch schwieriger zu erfüllen machen als andere Wünsche. Mhm. Und auch wieder Grenzen, die einfach in unserem Berufsalltag und auch die Menschen mit Behinderung eigentlich jeden Tag immer wieder erleben, die einfach durch gesellschaftliche Ansichten, durch politische Entscheidungen, die einfach immer wieder gemacht werden und die uns auch eigentlich immer wieder ein bisschen das Leben schwer machen, würde ich sagen. Und ich wollte noch einmal auf den Punkt, den du eben gesagt hast, Enno, mit der Selbstbestimmung, die eigentlich auch immer weiter wächst und immer mehr Zulauf kriegt bei den Menschen, eingehen, dass das, glaube ich, auch für Mitarbeiter ein recht schwieriger Punkt, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Punkt ist, der einen auch selber so ein bisschen challenged und so ein bisschen aus der Komfortzone rausholt, weil vielleicht ist man dann manchmal in Situationen, wo man als Mensch selber sagt, boah, das finde ich aber irgendwie ein bisschen komisch, wenn du das so machen möchtest und das widerspricht mir irgendwie. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, so, du bist in keiner lebensbedrohlichen Situation dadurch, dann mach das ruhig, wenn das dein Wunsch ist. Und da muss man sich, glaube ich, auch selber mal sagen, das ist nicht mein Leben, was geführt wird, sondern diese Person ist eben selbstständig und darf darüber entscheiden und darf auch Entscheidungen treffen, die vielleicht zu etwas Schlechterem fühlen. Auch das bringt einen Menschen ja weiter. Und das ist auch, glaube ich, was, wo man sich jeden Tag das bewusst machen muss, dass man das der Person auch ermöglicht, überhaupt Fehler zu machen und diese Chancen überhaupt zu haben, sich dadurch auch weiterzuentwickeln. Mhm. Was, glaube ich, auch einfach manchmal echt schwierig ist, das dann so zuzulassen.
Ich wollte gerade sagen, das fällt Mitarbeitenden oder auch mir selber auch schwer, das zu akzeptieren, diese aus unserer Sicht in Anführungszeichen falsche Entscheidung. Aber es gehört eben auch mit dazu, zu der ganzen Entwicklung.
Ja.
Eben ist einmal das Stichwort gefallen, also ich wollte noch mal kurz die Brücke schlagen zum Haus Holtkamp. Wie ist denn eigentlich, in der Wohngruppe leben ja 8 Menschen, in der ihr arbeitet. Wie ist das denn da so nachmittags zum Beispiel? Also damit sich der Zuhörer das so vorstellen kann. Wir haben jetzt schon viel über Themen wie Teilhabe oder Inklusion, kommen wir noch zu, gesprochen. Aber wie ist denn das im Alltag eigentlich bei euch? Also nachmittags geht's los. Sie sind da, glaube ich, arbeiten erstmal die Menschen?
Die meisten, ja. Also wir haben auch einen Rentner bei uns in der Gruppe, der geht nicht mehr arbeiten. Und eine Rentnerin ebenfalls. Aber die meisten kommen gegen Nachmittag von der Arbeit wieder. Auch die Arbeitszeiten sind unterschiedlich. Also einige Leute haben halt Arbeitszeitverkürzung. Wir haben ja auch unterschiedliche Stundenverträge bei der Lebenshilfe. Und so kommen Leute zu etwas variierenden Zeiten zurück nach Hause. Und dann ist natürlich, häufig gibt es typische Abläufe. Aber auf diese typischen Abläufe, also die drehen sich häufig um Mahlzeiten zum Beispiel. Das stellen wir immer wieder fest, dass Mahlzeiten für viele Leute, die auf Assistenz angewiesen sind, offenbar so einen wichtigen Halt geben. Mhm. Sicherlich auch, weil die Mahlzeiten häufig länger dauern als bei Leuten, die da keine Beeinträchtigung haben. Aber auch, weil das eben Sicherheit stiftet und weil das so wiederkehrende Rituale beinhaltet. Aber darauf sind wir nicht angewiesen. Es muss nicht so laufen. Also wenn jemand den Wunsch hat, den Tag anders zu gestalten, dann ist das durchaus möglich. Also wir haben auch Leute, die sich lieber in ihr eigenes Zimmer zurückziehen. Das sind ja Mieterinnen und Mieter bei uns. Ne? Man muss nicht die ganze Zeit am Gruppengeschehen teilnehmen. Also es gibt Leute, die sind stärker darauf konzentriert, in der Gruppe zusammen zu sein und freuen sich immer viel Gesellschaft um sich zu haben. Und es gibt andere, die sich eben so ein bisschen zurückziehen und ihr eigenes Ding machen.
Ich glaube auch, dass man ein bisschen zwischen Wochentagen und Wochenenden unterscheiden muss bei uns, weil gerade in den Wochentagen, da herrscht so ein bisschen der Alltag, wie, glaube ich, bei jedem von uns auch, dass man gerade eher so, okay, man hat seine Arbeit, dann kommt man nach Hause, ist vielleicht auch erschöpft und alles und dann geht es eher ein bisschen ruhiger zu. Man freut sich dann vielleicht, wenn man noch einen schönen Film gucken kann oder wir haben eine Klientin, die total gerne bastelt und dann eigentlich fast den ganzen Nachmittag an ihren Bastelsachen sitzt und sich damit total beschäftigt und alles. Und dann hat man eher so einen ruhigen Nachmittag, den man dann zusammen verbringt, wo man dann kleinere Aktionen plant, aber nicht unbedingt Größeres. Und dann am Wochenende ist es wirklich eher so, dass man wirklich so ein bisschen aus dem Alltag entfliehen kann und auch andere Aktivitäten anbieten kann, wo wir dann auch eher zu Ausflügen tendieren als in der Woche, weil das dann meistens einfach von den Zeiten her auch nicht mehr so gegeben ist, dass man das unter der Woche anbieten kann. Ja.
Das ist ein interessanter Punkt mit diesen beengten Zeitvorgaben, die wir im Grunde genommen haben. Unter der Woche geht das natürlich häufig aus dem Arbeitsalltag der Leute hervor, denen wir assistieren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass unsere eigenen Arbeitsstrukturen sich doch ganz erheblich auf die Möglichkeiten der Leute auswirken, denen wir assistieren. Also und ich glaube, das ist, wenn man sein Leben in solchen Strukturen verbringt, dann ist das schon prägend für den Möglichkeitshorizont, den man sich sozusagen aufspannt. Also ich stelle es immer wieder fest, wenn wir Vorschläge machen, ob man nicht zum Beispiel zu, sagen wir mal, ungewöhnlichen Uhrzeiten das Haus verlassen möchte, Nachtwanderung oder eine Kneipe fahren oder so etwas, dass das vielen Leuten nicht unbedingt erschreckt, aber dass das zumindest viele Leute erstmal irritiert.
Bewohnende irritiert?
Ja. Einfach weil, ich schätze es so ein, ich bin ja noch nicht so lange da, aber dass es nicht gelernt wurde, sozusagen auch in solchen Bahnen zu denken, außerhalb unserer üblichen Arbeitszeiten zu denken. Und das finde ich ist nicht unbedingt ein Problem, nennen wir es eher eine Aufgabe. Eine Aufgabe, da auch den Horizont zu erweitern, zu sagen, dass es möglich ist. Ich meine, wer kein Interesse dran hat, ist auch schön und gut. Ne? Mhm. Aber die Leute, die bei uns wohnen, dass die nicht darauf angewiesen sind, allzu viel Rücksicht auf unsere Arbeitsstrukturen zu nehmen, sondern eigentlich müsste es umgekehrt sein. Wir richten unsere Arbeitsstrukturen nach den authentischen Wünschen, die diese Leute haben.
Ja, das hat so mehrere Facetten jetzt. Also das eine ist, da sind wir so ein bisschen bei dem Punkt, also Möglichkeiten und Grenzen von Teilhabe. Also die Grenzen sind ja sicherlich also personelle Beschränkungen, weil wir einfach nur gewisse Mittel zur Verfügung haben. Das ist so der eine Aspekt. Die Politik hat das ja aktuell so entschieden. Wir haben ja die Gelder zur Verfügung, die wir haben, und auch entsprechend die personellen Ressourcen dazu. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass viele Bewohner, die bei uns leben, also die sind ja, also ja, mindestens die Hälfte ist ja schon vor über 20 Jahren dort eingezogen. Also das Haus Holtkamp gibt es jetzt seit 25 Jahren und die sind auch alle gemeinsam älter geworden. Es sind einige neue dann auch jüngere hinzugekommen, aber viele ältere. Und ich erinnere mich noch, ich habe mal bei einem anderen Träger gearbeitet, vor vielen Jahren. Und da war die gesamte Bewohnerschaft insgesamt deutlich jünger. Und es war viel einfacher, an einem Freitagnachmittag zu sagen, Mensch, so, die haben ja auch alle gearbeitet, von Montags bis Freitags. Und dann Freitagnachmittags oder abends sagen, komm, alle einsteigen, wir fahren jetzt mal in eine Kneipe. Und dann haben wir zwei Bullis genommen, sind dann irgendwo hingefahren und haben dann den Abend verbracht und sind dann irgendwann auch später dann zurückgekommen, 10:30, 11 vielleicht. Und das ist etwas, wenn man heute fragt, was viele gar nicht mehr wollen oder auch gar nicht mehr schaffen. Also das habe ich auch beobachtet.
Ja, das gibt es sicherlich, natürlich. Das ist eben die individuelle Veränderung so im Lebenslauf. Aber ich stelle doch immer wieder fest, dass der Horizont durchaus durch unsere eigene Arbeit auch begrenzt wird und dass wir da sehr aufmerksam sein müssen. Ich glaube, wir haben in unserer Gruppe auch ein Team, das da sehr kreativ sein kann, sozusagen dieses Problem auch zu bearbeiten und mal außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken. Mhm. Aber wie gesagt, das passiert dann eben im Dialog mit den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Gruppe.
Ich kann den Punkt, den du gesagt hast, Marc, aber ganz gut verstehen, weil wenn wir wirklich mit der ganzen Gruppe einen Ausflug machen wollen oder wohin fahren wollen, was ja meistens der Fall ist, da wir ja auch immer noch in der Betreuung sind und nicht sagen können, okay, wir lassen die Hälfte jetzt hier und ihr packt das schon, das ist ja auch nicht gerecht den anderen gegenüber, ist es einfach auch ein recht hoher Aufwand, wirklich bis wir erstmal in den Bullis alle sind. Wir haben recht viele Rollstuhlfahrer und viele, die halt dann vielleicht auch noch nicht so sicher sind, okay, wie sichere ich einen Rollstuhl gut im Auto, wie gehe ich damit um und alles. Und das ist einfach auch ein Aufwand, den man nicht unterschätzen darf und auch ein Punkt, der die Teilhabe unserer Klienten bestimmt zum Teil einschränkt, dass wir eher in diesem Gruppenkontext denken. Also es gibt bestimmt viele Personen bei uns, die auch gerne mal einzeln oder vielleicht mit einer guten Freundin, die bei uns wohnt oder irgendwas gerne mal was machen wollen. Aber es ist halt recht begrenzt, diese Angebote wirklich zu schaffen, da wir halt immer auch die anderen im Hinterkopf haben, was ja grundsätzlich auch richtig ist. Aber es fehlt einfach die Zeit wirklich dafür, individuelle Angebote zu schaffen und wirklich jedem die Chance auch mal zu geben, einfach ein Individuum zu sein und nicht nur als Gruppe gesehen zu werden. Ja.
Ist eigentlich auch ein Kriterium. Ich sprach ja eben von Qualitätskriterien für Teilhabe und Individualität ist da eigentlich auch so ein Qualitätskriterium.
Total.
Dass wir eben nicht immer nur als Gruppe auftreten, sondern individuelle Wünsche dazu berücksichtigen.
Und da kommen wir dann immer auch an Grenzen. Also die Grenzen der Teilhabe aus meiner Sicht, die sind ja vorgegeben, also eigentlich ja von der Politik. Es werden ja bestimmte Gelder zur Verfügung gestellt und mit dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht, müssen wir auskommen. Und daran bedingt sich das eigentlich auch.
Das rückt uns in eine interessante Position, wenn man überlegt, also wir haben ja heutzutage einen Begriff von Behinderung, der hat sich ja verschoben, es gab ja so einen Paradigmenwechsel.
Richtig.
Vielleicht sollten wir das mal kurz erklären, glaube ich, weil das in den Köpfen von vielen Leuten immer so drin ist, ein medizinisches Modell zu haben. Behinderung ist dann ein medizinisches Problem, das an der einzelnen Person haftet. Und das kann dann irgendwie durch Therapie bewältigt werden oder sowas. Heutzutage neigt man eher zu so einem sozialen Modell zu sagen, gut, es gibt Beeinträchtigungen, also lässt sich nicht leugnen, dass manche Leute nicht sehen können oder nicht hören können oder so. Aber dass das zu einer Behinderung wird, das passiert erst in Wechselwirkung mit der Umwelt.
Richtig.
Nämlich, dass das dann nicht zueinander, dass da keine Passung da ist. Mhm. Ne? Also ich glaube, wer kurzsichtig ist, leicht kurzsichtig, der wird das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht als Behinderung erleben, weil unsere Gesellschaft darauf eingestellt ist. Aber andere Beeinträchtigungen werden dann durchaus als Behinderung erlebt, weil die eben für Barrieren sorgen. Und also einmal für ganz physische Barrieren, also eben die Gebäude, die nicht benutzt werden können zum Beispiel, oder die öffentlichen Verkehrsmittel, die nicht benutzt werden können, aber auch für Barrieren, was überhaupt die Mitwirkung im öffentlichen Raum angeht. Kann ich mit meiner Empfindlichkeit gegenüber vielen Sinnesreizen, kann ich damit überhaupt in den Supermarkt gehen, in dem viele Werbedurchsagen kommen oder so etwas. Darauf richten sich manche Supermärkte sogar ein, aber das passiert eben nur sehr punktuell. Und jetzt neige ich dazu, den Faden zu verlieren. Genau, die Idee war, in welche Position rückt uns das? Weil wir ja nun mal auch Umweltfaktoren sind. für die Leute, für die wir zuständig sind und denen wir assistieren. Und damit tragen wir in gewissem Sinne auch zur Behinderung bei, wenn wir sagen, du mit deinem Hilfebedarf, du mit deiner Beeinträchtigung, wir können dir nur so und so viel bieten. Du möchtest gerne mit dem Flugzeug fliegen, verständlich, aber das werden wir vielleicht höchstens in 2 Jahren machen können oder so. Das rückt uns schon in eine sehr verantwortungsvolle Rolle, denke ich. Dass man nicht jeden Wunsch realisieren kann, so authentisch und so selbstbestimmt er auch sein mag, ist, glaube ich, klar. Also vielleicht will jemand hier im Raum Astronaut werden oder so. Das wird vielleicht nicht so einfach möglich sein. Aber vieles wäre, glaube ich, auch gesellschaftlich möglich. Aber da sind dann eben Barrieren vor. Sei es eben durch die Finanzierung.
Richtig, die sind bei uns ja auch vorhanden. Also wenn ich jetzt Astronaut werden möchte, dann gibt es wahrscheinlich auch Grenzen. Ich glaube, meine Augen sind nicht mehr so gut. Es wird vielleicht schon daran scheitern. Ich weiß es nicht.
Wir haben jetzt nicht gesagt, wie alt wir sind, aber das könnte dem auch im Wege stehen.
Ja, mir fällt noch ein, wir waren ja eben bei den verschiedenen Formen der Teilhabe. Was jetzt nochmal ganz aktuell wird, nächsten Monat sind Bundestagswahlen, da geht es um politische Teilhabe. Auch da ist es so, dass wir dann bei der Wahl assistieren, also wir organisieren dann die Fahrt zur Wahlurne, begleiten die Bewohner, die machen dann ihr Kreuz, wo auch immer, das wissen wir nicht, die sind ja alleine in der Wahlurne. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo im Vorfeld ja auch vielleicht informiert wird in leichter Sprache, wo es noch Informationsmaterial gibt über die verschiedenen Parteien. Aber eben das ist auch ein wichtiger Aspekt, das eben auch zu ermöglichen.
Auch da wieder ein ganz großer Punkt der Teilnahme, dass es ja auch wichtig ist, dass die verschiedenen Parteien ihr Wahlprogramm zum Beispiel in leichter Sprache überhaupt anbieten. Also natürlich können wir auch Texte aufarbeiten für die Klienten, aber das ist natürlich ein massiver Aufwand, wenn man so ein Wahlprogramm einmal kurz zusammenfassen möchte. Und da hilft es ganz gewaltig in der Inklusion und der Teilhabe von Menschen mit Behinderung, dass es überhaupt dieses Angebot von einigen Parteien gibt, dass sie das Wahlprogramm in leichter Sprache anbieten und wir ihnen das dann auch halt bei Bedarf oder bei Wunsch zur Verfügung stellen können.
Ich glaube, eine Partei wollte sogar einen Comic veröffentlichen. Echt? Aus eben dem Grund, ja. SPD, glaube ich, zumindest auf Europaebene. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben.
Aber wäre eine total coole Idee. Ich glaube, wir haben viele Klienten, die viel mehr mit Bildern anfangen können, als wenn sie sich einen Text durchlesen oder wir den Text ihnen vortragen oder sowas. Mhm. Also ist ja schon mal ein guter Gedanke, der da auf jeden Fall gefasst wurde.
Werden wir ja sehen, was dann zur Verfügung gestellt wird. Lange kann es ja nicht mehr dauern.
Ja. Ich erinnere mich an die letzte Wahl, zu der wir gefahren sind, wo das Gebäude gerade mal so zugänglich war. Also es war eine offenbar von der Bastel AG aus Sperrholz zusammengeklöppelte Rolli-Rampe dahingestellt, die vorher wochenlang im Regen gestanden haben muss. Also es war wirklich sehr, sehr notdürftig barrierefrei eingerichtet. Also eigentlich hat es den Namen nicht verdient. War ein interessantes Erlebnis, zu dieser Wahl zu fahren, weil auch Leute dabei waren, die zum Beispiel gerne mitkommen wollten, sich darauf freuten, in dem Fall war es ein Schulgebäude, eine Schule wieder von innen zu sehen, aber Angst vor der Wahlkabine zum Beispiel hatten. Mhm. Ist auch so eine Barriere dann, ne? Also eine Wahlkabine kann Angst machen. Und da waren auch sicherlich Leute dabei, die keinen gültigen Stimmzettel abgeben konnten, sondern irgendwas anderes mit dem Stimmzettel angefangen haben. Aber nichtsdestotrotz, die Teilnahme in diesem Fall, ist, glaube ich, trotzdem wichtig, weil egal, ob die Stimme am Ende zählt oder nicht, also man hat mitgewirkt. Man hat mitgewirkt an einem sehr entscheidenden Teil, in dem sich unsere Gesellschaft als politische Gemeinschaft findet. Und was auch immer am Ende dabei rauskommt, was für eine Zusammensetzung des Parlaments, haben dann alle, die die Wahl besucht haben, daran mitgewirkt in irgendeiner Form.
Und was auch da sehr wichtig ist, finde ich, dass du für dieses Aufsehen und das Bewusstsein für die Menschen, die vielleicht zeitgleich bei dir dann bei der Wahl waren, einfach gesorgt hast, dass man einfach auch in die Öffentlichkeit geht und dass Menschen mit Behinderung Teil des öffentlichen Bildes werden, weil ich finde, heutzutage ist es immer noch so, dass man ganz wenig Menschen mit Behinderung wirklich bewusst auf der Straße sieht. Natürlich sieht man nicht jede Behinderung an, aber auch Menschen, wo man die Behinderung ansieht, die sieht man eigentlich kaum wirklich bewusst auf der Straße. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, der, ich denke, der Gesellschaft sehr viel beitragen würde, wenn diese Sicht deutlich mehr werden würde, weil einfach auch die eventuell herrschende Angst oder das Unwohlsein, wenn man einen Menschen mit Behinderung sieht, was, glaube ich, in vielen Köpfen tatsächlich noch herrscht, einfach dadurch auch, ja, ich, ich denke, verringert wird, ne? Dass man einfach ein größeres Bewusstsein dafür bekommt, es gibt diese Menschengruppe und diese Menschengruppe ist auch ein sehr wichtiger Teil von der Gesellschaft und hat genauso die Rechte wie jeder andere auch und darf auch das Haus verlassen, also so doof es ja klingt, aber darf machen, was sie wollen.
Ja, ich glaube, die Verunsicherung ist groß. Wir waren mal zu einer Zirkusvorstellung, das ist alles prima gelaufen, die Plätze für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer waren gut erreichbar und auch für diejenigen, die da keinen Bedarf dran hatten, die hatten gute Plätze bekommen und wir wurden durch die Katakomben geleitet, um zu den entsprechenden Plätzen zu kommen. Das war alles prima arrangiert, aber wir wurden angesprochen, dass es ja auch eine eigene Vorstellung, eine inklusive Vorstellung gibt, wo dann eigentlich gar keine Inklusion stattfand, sondern die war dann ausschließlich für Menschen mit Behinderung eingerichtet. Da sollten die dann alle zusammen eben im Zirkuszelt sitzen und demzufolge dann eben nicht in den anderen, ich nenne es mal die konventionellen Vorstellungen. Das war sicherlich alles gut gemeint, weil man da wahrscheinlich auf die Hilfebedarfe individueller einzugehen können glaubte, aber es führt natürlich dazu, dass da dann eben so Parallelstrukturen entstehen. Ne? Also Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, wo eben dann nur Menschen mit Behinderungen mit ihren Assistenzkräften vielleicht noch hinkommen. Und dann leben zwei Gesellschaften aneinander vorbei, im schlimmsten Fall.
Und das ist ja genau, da sind wir jetzt bei dem Inklusionsbegriff. Wir wollen ja auch über Inklusion sprechen. Das ist ja genau das ja eigentlich nicht, diese Parallelgesellschaft. Ja. Sondern Inklusion meint ja eigentlich was anderes, sondern dass ja Menschen also unabhängig von ihrer individuellen Fähigkeit oder sozialen und kulturellen oder wirtschaftlichen Bedingungen gleichberechtigt sind, an allen gesellschaftlichen Prozessen teilhaben zu können. Das ist Inklusion und das dauert aber noch sehr lange. Also man kann das ja auch an verschiedenen Stellen ja schon beobachten. Das ist ein Wandlungsprozess, der ja sehr, sehr lange dauert. Wir sind ja eher noch am Beginn. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal auf einer Fachtagung für den Bereich Wohnen, das ist schon mindestens 10 Jahre her, da hat mal ein Vorstandsmitglied von einem großen Träger gesprochen und der hat gesagt, da war dieser Inklusionsbegriff auch noch relativ neu noch im Kommen. Und der hat gesagt, bis Inklusion umgesetzt ist, das dauert mindestens 100 Jahre. Da habe ich dann auch gestaunt und habe gedacht, ja, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Aber mittlerweile kommt mir das auch so vor. Also es gibt Entwicklungen, ja. Also es fängt ja an bei baulichen Maßnahmen. Wenn wir mal schauen, irgendwie da jetzt, wo Straßenbahnen sind oder Bushaltestellen, es gibt ja sogenannte Hochbahnsteige mittlerweile, aber die kann man ja natürlich nicht sofort bauen. Das dauert ja eine Zeit lang. Auch da müssen Gelder bereitgestellt werden. Dann werden die gebaut und dann sind die erstmal da. Das heißt, das ist ja dann barrierefrei. Genauso mit Gebäuden. Wenn Gebäude umgebaut werden oder neu gebaut werden, dann müssen die eine gewisse Norm erfüllen. Die müssen dann ja, die Türen müssen eine gewisse Breite haben. Das ist ja dann erstmal diese Barrierefreiheit erstmal so räumlich. Die Barrierefreiheit in den Köpfen, die ist aber erstmal noch da und das dauert ganz lange, bis diese Barrieren abgebaut werden. Ein neues Phänomen ist ja auch, sind ja die Integrationsklassen, die neuen. Also es gibt ja früher, war es ja so, es gab ja immer reine Schulen für Menschen mit Behinderung und das ist ja aufgeweicht und mittlerweile gibt es ja die Inklusionsklassen. Da sind dann 1, 2, 3 Schüler und da gibt es ja dann auch für Kinder erstmal die ersten Berührungspunkte, oftmals mit Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, das dauert also sehr, sehr lange, bis diese Inklusion voranschreitet. Das ist ja auch eher so ein gesellschaftlicher Prozess, der ist ja auch vielleicht nie abgeschlossen.
Ich glaube auch, dass wenn man jetzt auf Inklusionsklassen oder generell das Schulkonzept anschaut, dass das auf jeden Fall ein guter Gedanke ist mit den inklusiven Klassen und das auch hilft, bei den Kindern und Jugendlichen schon ein Bewusstsein für Menschen mit Behinderung zu schaffen, was auch Menschen mit Behinderung in Zukunft deutlich zum Vorteil kommen kann. Aber auch da ist es ja immer noch recht rückschrittlich in den meisten Fällen. Natürlich gibt es sehr viele Positivbeispiele auch, aber wenn man in der Allgemeinheit guckt, gibt es immer noch sehr, sehr viele Menschen, Kinder, die auf Förderschulen sind, die aber auch die Fähigkeiten haben, in einer Regelschule vielleicht mit einer Assistenz oder einem Integrationshelfer einen richtigen Abschluss machen zu können, die aber aus strukturell gegebenen Gegebenheiten einfach nicht die Möglichkeit dazu bekommen. Und auch da, finde ich, fängt wieder der Punkt Inklusion an, weil gerade die Kinder und Jugendlichen haben für die Zukunft so viel in der Hand. Und wenn sie von früh auf lernen, Menschen mit Behinderung sind normal, was sie ja natürlich sind, aber in vielen Köpfen einfach nicht so abgelegt sind, würde das für unseren Bereich und für unsere Klienten so viel Positives bringen, weswegen man da auf jeden Fall noch viel, viel mehr ansetzen sollte und mehr Zeit, mehr Geld, mehr Strukturen reinsetzen sollte, als es jetzt schon ist.
Ich bin ein bisschen skeptischer als du, Marc. Also, du hast ja schon angedeutet, kann man das überhaupt zum Abschluss bringen oder ist das eine rein prozessuale Geschichte? Ne? Also ist überhaupt eine Gesellschaft vorstellbar, in der es den Unterschied behindert, nicht mehr gibt? Könnte man fragen, ob das, inwiefern das überhaupt möglich ist. Zum anderen, diese 100 Jahre, oder lass es 50 oder lass 150 sein, die gehen ja davon aus, dass das, was in den letzten Jahrzehnten, das, was hier wahrscheinlich überblickt wurde bei dieser Idee, dass die sich so fortsetzen. Und das müssen wir ja auch erstmal abwarten. Also gerade wenn wir jetzt von Schulen sprechen, da finde ich es ganz, ganz auffällig. Es gibt so im Alltag stoßen wir selten, also gut, ich bin jetzt nicht Betroffener, aber selten begegnen mir ernsthaft aggressiv behindertenfeindliche Aussagen. Die meisten Probleme, das was wir als Ableism kennen, also die, die Diskriminierung von Behinderten, die findet ja eher auf so subtiler Ebene statt, auf struktureller Ebene. Und von Leuten, die verunsichert sind zum Beispiel. Aber dass man wirklich aggressiv behindertenfeindlich sich äußert, das kommt, glaube ich, noch vergleichsweise selten vor, auch wenn es vorkommt. Wir hatten ja vor einigen Monaten einen Anschlag, zum Beispiel auf die Lebenshilfe in Mönchengladbach, wo das nochmal sehr deutlich wurde. Aber wo es am häufigsten, glaube ich, vorkommt, oder wo es mir am häufigsten auffällt, ist, wenn es um das Thema Inklusion in Schulen geht, wo sich Menschen bedroht fühlen in ihrem privilegierten Zugang auf Schulbildung für ihre Kinder und dann meinen, ja, die Bildung meiner Kinder und die Abiturchancen meiner Kinder, die leiden doch, so die Vermutung dieser Leute, wenn hier Menschen mit Behinderung mit in der Klasse sind. Da kann man nun natürlich verschiedene empirische Daten gegen erheben, die zeigen, dass das nicht so stimmt. Aber es finde ich erstmal ganz markant, dass da so ein Schalter umgelegt wird, sobald es um die eigenen Ressourcen geht und sobald man sich selber bedroht fühlt, da ist die Tür dafür auf einmal wieder offen. Und ich glaube, wir erleben auch in den letzten Jahren so einen gewissen Backlash in einer, nicht nur in Deutschland, aber jetzt mal speziell in Deutschland, was überhaupt so emanzipatorische Bewegungen angeht. Also wenn man sich mal anguckt, ich habe mir gerade gestern nochmal, es gibt diese Mitte-Studien, Leipziger Studien zum Autoritarismus. Und da werden wirklich seit vielen Jahren wird immer wieder erhoben, die Einstellung der Bevölkerung zu, sie nennen es dann gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also da geht es um Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Und da sind doch ganz markante Werte, wenn es darum geht, Menschen in wertvoll und nicht wertvoll einzuteilen. Wertlos und wertvolle Menschen. Da haben wir Zustimmungswerte von um die 20% in der gesamten Bevölkerung. Und ich glaube, das ist so eine Basis, so eine Basis des Denkens, die dann ganz schnell eben auch zu diskriminierender Praxis führen kann. Die kann da andocken. Und deswegen wäre ich jetzt erstmal skeptisch. Hoffnungsvoll, aber auch skeptisch.
Ja, das hoffnungsvoll höre ich jetzt erstmal raus. Kann die Bedenken aber auch nachvollziehen. Es ist gerade vieles im Wandel auf jeden Fall. Im Großen wie im Kleinen. Und wir gucken mal, wo die Entwicklung hingeht. Ich war eben nochmal so gedanklich bei den Grenzen. Wir sind ja eingegrenzt in unseren Möglichkeiten, also wirtschaftlich auch in erster Linie. Ich habe noch überlegt, was kann man tun eigentlich, um das zu verbessern. Da sind mir gleich Netzwerke eingefallen. Dass man überlegt, wie kann man jetzt andere Ressourcen binden. Also unsere personellen Ressourcen sind ja da und die haben wir und man kann die ja noch anders nutzen, um zu gucken, gerade so für Assistenzleistungen oder um Teilhabe zu ermöglichen. Ich mache gerade nochmal kurz eine kurze zurück. Dass wir Netzwerke haben von Ehrenämtlern zum Beispiel, die dann mit ein oder zwei Menschen, die dann Kontakt aufbauen über eine längere Zeit und dass man darüber dann auch noch Personen akquirieren kann, die einfach mit einbezogen werden in das System des einzelnen Menschen. Sowas. oder Spendengelder. Wir hatten eben auch den Astronauten als Beispiel. Das ist natürlich ein sehr hochtrabendes Ziel. Vielleicht auch unrealistisch, aber wenn jemand auch eine schöne Ferienfreizeit in die Ostsee fahren will, dann gibt es ja die Möglichkeit, wenn er das Geld nicht zur Verfügung hat und das unbedingt mal machen möchte in seinem Leben, dass man da auch versucht, Spendengelder zu akquirieren. Es gibt ja unterschiedliche Töpfe, die man anzapfen kann, um das dann zu ermöglichen. Sei es auch in einem Zeitraum von 2 Jahren, dass man darauf hinspart. Ich will nur so damit sagen, also die Grenze ist nicht immer nur dann von der Politik gemacht, sondern wir können die Grenzen erweitern, indem wir versuchen, also mit ganz unterschiedlichen Netzwerken zu arbeiten.
Ich glaube auch, dass langfristig gesehen die Netzwerkbildung total wichtig ist, auch unter den Trägern generell, weil es einfach für unsere Klienten viel mehr Chancen bietet, wirklich Teilhabe zu erfahren und selbstbestimmt zu leben. Allerdings glaube ich auch, dass man da einen Blick auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, schwächste Personengruppe haben muss, die wir begleiten. Das sind gerade Menschen mit schwerst bis schwersten Einschränkungen, die einen ganz starken oder eine ganz starke Bezugsperson an der Seite brauchen, wenn sie vielleicht aus der gewohnten Umgebung rauskommen. Einfach vielleicht auch, weil es nicht so gewohnt ist und alles, aber es kommt zu Reizüberflutungen und Ähnliches und da darf man uns als Fachkräfte auch nicht unterschätzen, welchen Stütze wir vielleicht der Person in der Situation auch geben. Weil wir haben viele Menschen, die die Teilhabe erleben wollen, die unterwegs sein wollen, die etwas mitgestalten wollen, wo es dann aber einfach durch äußere Reize vielleicht manchmal nicht so möglich ist wie andere Klienten, die wir betreuen. Und da ist man als Ansprechpartner und Begleitperson, denke ich schon, für die Person sehr, sehr wichtig, dass man einfach auch an der Seite ist und die Situation begleitet. Das sollte man auch langfristig auf jeden Fall im Blick haben, dass wir als Fachkräfte immer noch nah an der Person sein müssen oder wollen auf jeden Fall, um die Person auch bestmöglich unterstützen zu können.
Was treibt euch in eurer Arbeit an? Bei der Lebenshilfe, im Alltag, im Haushaltkampf?
Also, wenn ich nochmal auf den Behindertenbegriff zurückkommen darf, da hatten wir festgestellt, das ist etwas, was sich zwischen verschiedenen Punkten abspielt. Also Behinderung hat nicht ein Mensch, sondern das spielt sich zwischen der eigenen Beeinträchtigung und der Gesellschaft ab. Und ich finde das gerade reizvoll, an beiden Punkten mit unserer Arbeit anzusetzen. Und das ist so eine gefühlte Selbstwirksamkeit, ist da damit im Spiel, die mich da ziemlich motivieren kann. Also einmal eben bei der individuellen Person selber pädagogisch anzusetzen. Zum Beispiel, wenn da Ängste da sind, Ängste das Haus zu verlassen, da pädagogisch einzuwirken, Sicherheit zu sorgen, langsam den Horizont zu erweitern. Das ist die eine Ebene, aber die andere Ebene ist eben die gesellschaftliche Ebene, da die dann eben daran mitwirkt, überhaupt erst eine Behinderung zu konstituieren. Und dadurch, dass wir eben zum Beispiel in die Öffentlichkeit gehen, dadurch, dass wir ermöglichen, an Wahlen teilzunehmen, dadurch, dass wir uns blicken lassen, dass wir dafür sorgen, dass die Möglichkeit besteht, dass Menschen mit Behinderung mitwirken und die Gesellschaft mitgestalten, glaube ich, gibt es ein ganz kleines Mosaiksteinchen, um auch an der gesellschaftlichen Entwicklung mitzuwirken. Und das wäre eigentlich auch meine Hoffnung. Nicht nur, dass wir sozusagen durch Netzwerkbildung mehr Ressourcen akquirieren, die brauchen wir natürlich, das ist gar keine Frage. Ja, sicher. Aber wir brauchen auch, glaube ich, andere gesellschaftliche Perspektiven, auch neue gesellschaftliche Perspektiven. Und die entstehen, glaube ich, nicht nur dadurch, dass sich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger hinsetzen und was beschließen, wohin, wie viel Geld fließt, sondern auch durch wirklich alltägliche Praxis. Dadurch, dass wir sichtbar sind und wirksam sind und Zugehörigkeit ermöglichen.
Also ich glaube, ich kann dir da eigentlich in vielen Punkten nur zustimmen. Ich bin ja damals nach meinem Abitur einfach so ein bisschen in Lebenshilfe reingerutscht, weil ich nicht so richtig Lust hatte, erstmal was weiterzumachen und so eine kleine Pause brauchte. Und ja, ich bin damals einfach geblieben, weil ich ganz banal einfach auch die Arbeit mit dem Menschen mochte. Ich mochte es, dass jeder Tag anders ist, individuell ist, man immer wieder vor neuen Herausforderungen steht und auch den Rückhalt im Team auf jeden Fall hat. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit, dass man sich immer austauscht und dass man auch heute noch, wenn man irgendwie mal Fragen hat, einfach mal sagen kann, hey, wie siehst du das denn? Und hast du da vielleicht noch einen Ansatz und alles? Und durch meine Ausbildung kam dieser fachliche Blick ja auf jeden Fall noch dazu. Und ich finde es auch total wichtig, mit den Menschen zusammen diesen kleinen Schritt, in die Teilhabe und in die Inklusion zu ermöglichen und dass man da wirklich an ganz kleinen Bausteinen einsetzen kann. Und auch wenn es sich im ersten Moment noch gar nicht so viel anfühlt, merkt man doch nach den Jahren irgendwann, okay, als ich vor 2 Jahren mit der Person damit angefangen hat, da hat das irgendwie noch gar nicht so funktioniert. Und jetzt mittlerweile geht sie vielleicht schon alleine mal einen Brief in den Briefkasten werfen oder sowas. Und das sind dann schon Erfolge, die man, finde ich, bei der Person auch spürt, die mehr an Selbstbewusstsein gewinnt und auch in ihrer Selbstständigkeit immer mehr gefördert wird und das Leben einfach auch vielleicht ein bisschen als lebenswerter und als erfüllter empfindet. Und das macht es halt total schön und man hat immer wieder was Neues zu finden, wo man anknüpfen kann.
Ja, also wenn ich so überlege, also mein Ziel ist, ich kann ja nur fürs Haushaltkommen sprechen, immer für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen, damit die Aspekte von Teilhabe immer bestmöglich umgesetzt werden können. Ja, wir kommen jetzt zum Ende unserer Sendezeit und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einen anregenden Einblick bekommen haben über das Thema Inklusion und Teilhabe und auch über das Haushaltkampf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich an der Stelle.
Ich würde vielleicht noch kurz zum Schluss einwerfen oder auffordern, sich vielleicht selber auch mal Gedanken zu machen, was man selber so im Alltag machen kann, sei es vielleicht ein Ehrenamt oder auch einfach ja ein Bewusstsein mehr für das ganze Thema zu schaffen und alles und sich vielleicht selber mal Gedanken zu machen, okay, was kann ich vielleicht auch noch ändern oder kann ich auch einen mini kleinen Beitrag irgendwie leisten? Ich glaube, wenn jeder ein bisschen mehr auch an wen anders denken würde, würde das alles auch schon ganz anders aussehen hier.
Wenn wir schon dabei sind, uns mit Appellen zu verabschieden, dann möchte ich für mehr Furchtlosigkeit appellieren. Ich glaube, ganz viel Diskriminierung im Alltag geschieht aus Sorge daraus, irgendwas falsch zu machen. Und dann werden nur wir Assistenzkräfte angesprochen, wenn wir mit Behinderten in der Öffentlichkeit unterwegs sind und gar nicht die Leute, die da selber vielleicht sind, als Kunden oder als Besucher einer Veranstaltung oder so. Also da würde ich für mehr Offenheit und Furchtlosigkeit.
Tschüss.
Tschüss.